Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Kryopyrin-assoziierte periodische Syndrome. Rezidivierende Hautausschläge, Fieberschübe, Arthralgien, chronische Müdigkeit, Konjunktivitis. Patienten mit diesen unterschiedlichen Symptomen haben möglicherweise ein Kryopyrin-assoziiertes periodisches Syndrom. Diese extrem seltene Krankheit wird manchmal mit einer rheumatischen Erkrankung verwechselt, da Gelenkbeschwerden auftreten und sie auch schubförmig verlaufen kann. Komplikationen sind fortschreitender Hörverlust und Nierenversagen. Kryopyrin-assoziierte periodische Syndrome, kurz CAP-Syndrome, sind sehr seltene, meist erbliche, entzündliche Erkrankungen. Man unterscheidet drei Erscheinungsbilder von CAP-Syndromen mit ansteigendem Schweregrad. Die leichteste Form ist das familiäre kälteinduzierte autoinflammatorische Syndrom, von mittlerem Schweregrad ist das Muckel-Wels-Syndrom und die schwerste Ausprägung bezeichnet man als chronisches infantiles neurokutaneo-artikuläres Syndrom, kurz KINCA-Syndrom, oder auch neonatal beginnende entzündliche Systemerkrankung genannt. Ursache aller CAP-Syndrome ist ein genetischer Defekt, der zu einer Überproduktion von Interleukin-1-Beta führt und damit zu einer systemischen Entzündungsreaktion.
Man sollte hellhörig werden, wenn Patienten, meist schubweise unter Urtikaria, Fieber, Müdigkeit, Arthralgien, Myalgien und zunehmender Schwerhörigkeit leiden und derartige Symptome in der Familie häufiger und über Generationen hinweg auftreten, erklärt Dr. Jasmin Kümmerle-Deschner, Oberärztin in der pädiatrischen Rheumatologie der Universitätskinderklinik Tübingen. Oft sind Patienten wegen eines dieser Symptome bei einem Facharzt in Behandlung. Dieser kann aber nur die richtige Diagnose CAP-Syndrom stellen, wenn er auf die anderen Symptome aufmerksam gemacht wird und an die Möglichkeit dieser bisher noch seltenen Diagnose denkt. Eine molekulargenetische Untersuchung kann dann andere autoinflammatorische Krankheiten weitgehend ausschließen. Bei der leichteren Form, dem familiären, kälteinduzierten inflammatorischen Syndrom, werden Krankheitsepisoden durch Kälteexposition ausgelöst, aber erst nach einer Latenzzeit von 2 bis 3 Stunden. Im Gegensatz zur Kälteurtikaria, bei der die Symptome sofort nach einem Kältereiz auftreten, betont Kümmerle-Deschner. Die Schübe dauern etwa 24 Stunden. Es kommt zu grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Schüttelfrost und Kopfschmerzen. Charakteristisch sind auch Exantheme, zum Teil urtikarieller Art, Arthralgien, Myalgien, Konjunktivitis und ausgeprägte Fatigue.
Das Muckel-Wels-Syndrom beginnt meist im Kindesalter mit Fieberschüben und Exanthemen wie nicht juckender Urtikaria. Es wird aber oft erst später diagnostiziert. Bei einer unserer Patientinnen wurde erst mit 75 Jahren die Diagnose Muckel-Wels-Syndrom gestellt, sagt Kümmerle-Deschner. Die Krankheitsepisoden dauern länger als bei Patienten mit dem familiären kälteinduzierten autoinflammatorischen Syndrom. Die Symptome treten häufiger auf. Auslöser können zum Beispiel Kälte, Stress oder Müdigkeit sein. Patienten mit Muckel-Wels-Syndrom leiden zusätzlich auch unter zunehmender Innenohrschwerhörigkeit, sagt Kümmerle-Deschner. Die Lebensqualität ist durch die vielfältigen Symptome und fortschreitende Behinderung meist massiv beeinträchtigt. Manche Patienten werden aufgrund der belastenden Beschwerden depressiv. In einem Krankheitsschub findet man bei CAP-Syndrom-Patienten praktisch immer erhöhte Entzündungsparameter wie C-reaktives Protein und Serum-Amyloid A. Oftmals findet man auch eine erhöhte Entzündungsaktivität im beschwerdefreien Intervall. Dies ist meist Ausdruck einer subklinischen Aktivität, erklärt Kümmerle-Deschner. Bei einem Viertel der CAPS-Patienten entwickelt sich im fortgeschrittenen Stadium eine systemische Amyloidose, was zum Nierenversagen führen kann. Das Risiko, eine Amyloidose zu entwickeln, hängt nicht nur mit dem Genotyp zusammen, sondern ist vor allem abhängig von der Entzündungsaktivität. So kann die gleiche Mutation bei einem Patienten zu einer Amyloidose führen, bei einem anderen nicht.
Die schwerste Ausprägung des CAPS-Syndroms, das KINCA-Syndrom, beginnt schon im Säuglingsalter. Manche Symptome treten schubweise auf, andere ununterbrochen. Typisch ist eine Trias aus Hauterscheinungen, ZNS-Beteiligung und deformierenden Gelenkmanifestationen. Hinzu kommen häufige Schübe von hohem Fieber, Lymphadenopathie, Hepatosplenomegalie und chronisch erhöhte Entzündungszeichen in der Laboruntersuchung. Betroffene Kinder sind wachstumsretardiert. Die Krankheit verläuft progredient, früh setzt eine sekundäre Amyloidose ein. Die Gelenkmanifestationen äußern sich in Arthralgien bis hin zu destruktiven Arthropathien der großen Gelenke, geschwollenen Kniegelenken, Anomalien im Wachstumsknorpel und den Epiphysen der langen Knochen, die an einen Pseudotumor denken lassen. Das ZNS kann vielfältig betroffen sein. Meist findet sich eine chronische aseptische Meningitis mit erhöhtem Hirndruck, was zu Kopfschmerzen führt, Krampfanfälle auslösen kann und in schweren Fällen zu mentaler Retardierung führt. Die Patienten können unter sensorisch-neuraler Taubheit und entzündlichen Augenveränderungen bis hin zur Erblindung leiden. Offiziell schätzt man die Inzidenz des Kapp-Syndroms in Westeuropa und den USA auf 1 bis 2 Fälle pro 1 Million Einwohner. Dann wären in Deutschland rund 80 bis 160 Personen daran erkrankt. Wahrscheinlich sind es aber mehr. Allein im Raum Tübingen betreuen wir 50 Muckelwels-Patienten, erklärt Kümmerle-Deschner. Man geht zwar von einer regionalen Häufung, von der leichten und der mittelschweren Form aus, aber die Syndrome werden oft nicht diagnostiziert. Gerade bei Patienten mit der leichteren Form wird oft keine Diagnose gestellt. In Tübingen behandeln Kümmerle-Deschner und ihre Kollegen Patienten aus 6 Familien, darunter 2 Großfamilien. In einer Familie sind beispielsweise 13 Personen am Kapp-Syndrom erkrankt. Diagnostiziert man ein solches bei einem Patienten, findet man in der Familienanamnese meist noch weitere Patienten, die ihre Symptome bisher nicht einzuordnen wussten. Viele Kinka-Patienten gibt es dagegen in Frankreich. Die Dunkelziffer ist nicht groß, da die Krankheit schon im Säuglingsalter beginnt und die Schwere der Erkrankung eine Behandlung in spezialisierten Zentren erfordert.
Zur symptomatischen Behandlung wurden bisher nicht steroidale Antirheumatika, Antihistaminika, Kortikoide, Immunsuppressiva oder Immunmodulatoren angewendet, mit mäßigem oder keinem Erfolg. Seit einiger Zeit stehen Substanzen zur Verfügung, die den Interleukin-1-Überschuss reduzieren. Der Interleukin-1-Rezeptorantagonist Anakinra wird off-label verwendet, da er nur bei rheumatoider Arthritis zugelassen ist. Er beeinflusst Entzündungszeichen, erhöhten Hirndruck und Hörverlust bei Kinka-Patienten, aber nicht die Hypertrophie von Gelenkknorpeln. Die Substanz hat allerdings eine kurze Halbwertszeit, sodass sie täglich gespritzt werden muss, und sie führt zu Lokalreaktionen. Außerdem bildet der Körper manchmal Antikörper gegen Anakinra, sodass die Wirkung nachlässt. Eine weitere Substanz ist Rilonacept, ein Fusionsprotein aus einem Teil des humanen Interleukin-1-Rezeptors und einem Teil von Immunglobulin G1, das Interleukin-1 bindet und neutralisiert. Es ist in der EU bei Kapp-Syndromen bei Erwachsenen und Kindern über 12 Jahren zugelassen, wird aber nicht vermarktet, da die US-amerikanische Herstellerfirma Regeneron noch keinen Partner in der EU hat.
Das einzige Medikament, das hierzulande für Kapp-Patienten erhältlich ist, ist Canakinumab, ein humaner monoklonaler Antikörper gegen Interleukin-1-Beta. Der Handelsname ist Ilaris. Seit Ende des Jahres ist die Substanz als Orphan Drug in der EU, der Schweiz, den USA und Australien bei Kapp-Patienten ab 4 Jahren zugelassen. In der EU wird es bisher nur in Deutschland vermarktet, erklärt Jan Schulte von Novartis. Der Antikörper bindet und blockiert selektiv Interleukin-1-Beta. Durch seine lange Halbwertszeit von 23 bis 26 Tagen, niedriger Serum-Clearance und geringem Verteilungsvolumen muss das Medikament meist nur alle 8 Wochen als subkutane Injektion verabreicht werden. Eine klinische Phase-3-Studie mit 35 Patienten im Alter von 4 bis 75 Jahren zeigte die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Canakinumab. Auch ein erhöhtes Auftreten von schwerwiegenden Infektionen unter der Therapie mit Canakinumab ist bisher nicht beobachtet worden. Die meisten Patienten brauchen Canakinumab, aber nicht alle Patienten wollen es, da es noch keine Langzeiterfahrungen gibt, berichtet Kümmerle-Deschner, eine der Autorinnen der Studie. Deshalb wurde von den Zulassungsbehörden die Einrichtung eines Registers gefordert. Dieses ist jetzt eingerichtet und heißt Better Confident. Darin werden die Daten von allen mit Canakinumab behandelten Patienten anonymisiert gesammelt. Durch die Substanz können weitere Schäden verhindert werden, zum Beispiel bei Kindern die Innenohrschwerhörigkeit. Patienten, die schon einmal behandelt wurden, wollen auf keinen Fall wieder aufhören, weil sie erst unter Behandlung festgestellt haben, wie sehr sie zuvor eingeschränkt gewesen waren. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Maren Schenk aus Schriesheim. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.